überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im Stern-Crime-Podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes.
Wenn Josef Resch einen Auftrag bekommt, beschreibt er das so: Da ist jemand an mich herangetreten. Denn besonders konventionell sind die Jobs nicht immer, die er macht. Manchmal kennt er seinen direkten Auftraggeber gar nicht. Josef Resch ist privater Ermittler. Das heißt, mal beschafft er für einen Kunden das Geld zurück, mal führt er Polizisten auf die Spur von Kokaindealern. Heute ist er bei uns zu Gast und erzählt, was man können muss, um auch im Zwielicht und in den Grauzonen erfolgreich ermitteln zu können. Und er erzählt von seiner Jagd auf Florian Homm. Ein reicher Hedgefondsmanager, der sich viele Feinde gemacht hat und der am Ende fast sowas wie ein Freund unseres Gastes geworden ist. Mein Name ist Andrea Ritter. Herzlich willkommen bei Spurensuche. Heute zu Gast ist bei uns der Privatermittler Josef Resch. Herr Resch, Sie haben seit über 30 Jahren, glaube ich, jetzt in dem Beruf schon gearbeitet, sind auch noch dabei zu arbeiten. Und meine erste Frage an Sie ist, wie beschreiben Sie Ihren Beruf eigentlich selbst? Sind Sie Detektiv? Sind Sie Geldeintreiber, Kopfgeldjäger?
Als erstes möchte ich mir bedanken, dass ich vom Stern eingeladen wurde für das Interview.
Herzlich willkommen.
Das zweite ist, ich bin als Privatermittler oder als Detektiv. Detektiv höre ich nicht so gern, sondern einfach, man hilft Leuten, die was irgendein Problem haben. Ob ich da Ermittler bin oder nicht bin, das ist dahingestellt. Das hat mein Leben so gegeben, dass ich da hingekommen bin. Und so mache ich das jetzt seit 43 Jahren. Bin ich jetzt in diesem Job.
Das ist, glaube ich, kein Geheimnis, wenn ich sage, Sie kommen aus Süddeutschland. Man hört's.
Das ist kein Geheimnis. Ich komme aus dem schönen Tegernsee. Ich bin auch da groß geworden. Und mit 1977 bin ich dann vom bayerischen Gefiede nach Norddeutschland. Und da war in Schleswig-Holstein bis 95. Und 1995 bin ich dann für 10 Jahre mit Family, oder da war der Sohn noch nicht auf der Welt, nach Italien aus Sicherheitsgründen. Da musste ich aus Deutschland weg, weil viele Drohungen auf mich eingelaufen sind, was mit Drogenaufkauf für die Polizei zu tun hatte.
Darüber sprechen wir gleich, ja.
Und war dann 10 Jahre in Italien, war auch in Deutschland total abgemeldet, mich gab es gar nicht mehr. Mhm. Wir hatten wunderschöne Zeit in Italien, der Sohn ist dann zur Welt gekommen, in Italien noch in die Schule gegangen und 2005 sind wir nach Deutschland wieder zurück. Mhm. Und dann war die Entscheidung, bleiben wir in Tegernsee, wo ich herkomme, oder gehen wir nach Norddeutschland, da kommt meine Frau her. Und dann habe ich mich aber für Norddeutschland entschieden, weil ich liebe das weite Seen und das Meer. Ich liebe das Wasser und es ist halt mein der Ostsee.
Ja, bevor wir gleich auf zwei Fälle eigentlich eingehen, die Ihren Beruf ein bisschen beschreiben und wo man auch versteht, warum das durchaus gefährlich ist, was Sie machen, möchte ich noch fragen, das ist ja nun kein ganz gewöhnlicher Beruf, den Sie ausüben, vor allen Dingen, wenn man ihn so ausübt, wie Sie ihn ausüben. Wie sind Sie da reingewachsen? Sie haben ja keine Lehre gemacht.
Nee, es gibt auch für das gibt es keine Lehre. Auch ein Polizist lernt seine Vorschriften. Und was er darf und was er nicht darf. Aber ein guter Polizist holt sich seine Erfahrung auf der Straße. Er holt sich die Erfahrung mit der Umwelt und mit den Menschen. Was anderes ist nur in die Bücher gelesen. Als Detektiv da was oder Privatermittler zu lernen. Nein, das heißt, und der eine kann gut Sport, Tennis spielen, Fußball spielen, was auch immer. Und ich hatte halt durch Kind auf den Umgang mit der Gastronomie, mit den Leuten, mit der Prominenz, damals mit A-Prominenz, also Turn und Taxis und fürs Trainer von Monaco, die waren alle bei uns auf einer Gaststätte, und auch mit dem Milieu. Da hat sich alles getroffen in den Ausflugsgaststätten, die wir im Tegernsee betrieben haben.
Milieu heißt was?
Wie Milieu stellt man heißt, sich das vor? Milieu heißt, ja, was heißt Milieu? Wie St. Pauli, Prostitution, Drogen, das beinhaltet eigentlich alles. Und ich hatte dann Bekanntschaften in der Schwaigheim gemacht und habe München besucht in einer Diskothek. Und in der Diskothek gab es, war früh genug da Ärger und da hat jemand eine Frau geschlagen. Und ich bin dazwischen gegangen und habe den Mann dann über den Tresen geworfen. So steht es ja auch in meinem sogenannten Buch. Und damit war ich eigentlich bei den Frauen irgendwie gut gesehen. Die haben mich gefragt, ob ich nicht aufpassen möchte. Die haben so Appartements gehabt. Ja, und da hat man natürlich eigentlich schnell ein gutes Geld verdient. Deswegen ist man aber da lang kein Zuhälter oder sonst der ist man noch lange nicht. Zuhälter ist der, der was die Leute, die Frauen ausbeutet, sagt, du musst und du musst das, du musst das. Ne? Das ist ein Unterschied.
Mhm. Sie haben eher beschützt.
Ja, das ist ein Riesenunterschied. Das ist, was die Leute immer verwechseln. Ja, und so kam dann auch, hat man Geld verdient und dann hat man selber Diskotheken aufgemacht und Nachtclubs und dann hat man Ärger bekommen, eben durch, weil eben Drogen verkauft wurden in die Lokale, da waren wieder Razzien und jede Razzie ist für kein Geschäft gut. Also du hast Umsatzbußen, da kannst du nicht hingehen. Ja, dann habe ich damals zur Polizei gesagt, wie können wir denn das ein bisschen minimieren?
Das heißt, Sie haben als Disco-Besitzer dann mit der Polizei besprochen, hört mal, Freunde, wie können wir das machen, dass ihr weniger häufig vorbeikommt?
Ja, sagt, wir müssen es halt besser aufpassen. Na, wie gesagt, ja, wenn ich mal jemand was weiß, dann sagt er, dann melden Sie es halt. Und da habe ich da ein bisschen aufgepasst. Und scheinbar ist mir das gelegen, die Gabe, dass ich mich einfach mit den Leuten so ein bisschen unterhalten habe. Und dann sage ich, ja, mit Drogen und dann bestellt. Und dann ist halt Drogen gekommen und den weitergegeben an einen anderen Mann, damit man nicht selber gleich der große Verräter ist. Und dann gab es halt so Festnahmen und dadurch haben die festgestellt, dass also der Inhaber der Diskothek oder des Nachtclubs nicht mit Drogen tut, sondern dass er einfach eigentlich das unterstützt. Und dann hast du natürlich
das, was die Polizei macht, unterstützt.
Genau. Und das heißt natürlich, dann hast du weniger Razzien oder du. Sie wissen, wie du tickst.
Das ist ja auch ein, wir wollen gleich über so einen Fall reden, nämlich da geht es um Kokainhandel. Ja. Anfang der 90er Jahre war das, wenn ich mich richtig erinnere. Und Sie hatten in Norddeutschland, in Lübeck nämlich, mit der Kripo dann zu tun. Sie haben zusammengearbeitet in dieser Geschichte. Bitte erzählen Sie doch mal, wie es zu dieser Zusammenarbeit kam. Also wieso kommt die Kripo auf Sie zu und sagt, kannst du uns helfen?
Die Kripo kam nicht auf mich zu, ich kam auf die Kripo zu.
Richtig.
Ich habe einen Anruf bekommen von jemand aus Holland. Der kannte mich und sagt, du Sepp, ich hätte 2 Kilo oder mehrere Kilo Kokain, kannst du die im Laden bei dir oder mir, der Laden hat mir nicht gehört, ich habe nur Schein geführt, auch im, das wusste die Kripo, könntest du das unterbringen? Na, habe ich gefragt, ob er ganz richtig ist, sag ich, du, ich habe mit der Sache nichts zu tun und dann ist er immer aufdringlich geworden, nach ein paar Anrufen, da denke ich mir, da ist ja was faul. Und was wäre es gewesen? Da wollte mich halt jemand beseitigen, dass ich sage, ja. Und ich hätte einen Deal gemacht und dann wäre der Zugriff von der Polizei gewesen. Ja.
Das heißt, die Polizei hätte Sie verhaftet?
Hätte mich verhaftet, ja. Aber das war über Belgien. Holland, Belgien. Die wussten ja nicht, dass ich in Lübeck, ist ein bisschen Entfernung, dass ich mit der Polizei hier einen guten Draht habe. Daraufhin habe ich gemerkt, dass das kein Spaß ist, sondern da musst du handeln. Und da bin ich eben zu Lübeck, zu dementsprechend Gruppe, was ich kenne. Ja, und dann haben die nachgefragt und das war natürlich auch so. Und dann haben wir einen Deal gemacht in Aachen. Da bin ich nach Aachen gefahren und in Aachen war dann mit der Gruppe das Gespräch. Und dass da ein Mann in Rehren, das ist in Belgien, gleich hinter der Grenze, das vertickert.
Aber Moment mal, wie sind jetzt die Polizisten darauf gekommen, dass Sie wurden aus Holland angerufen, dass es da eine Connection gibt nach Belgien und das oder hatte das nichts miteinander zu tun zunächst
der,
mal?
Der, was mich aus Holland angerufen hat, das war kein Polizist, war ein Dealer.
Das war ein Dealer, genau, der wollte Ihnen das Koks anbieten zum Weiterverkauf.
Richtig, und der hatte aber Dreck am Stecken. Und der hat dann gesagt, ich weiß vielleicht jemand, der was das verkaufen könnte in Deutschland.
Aha.
Und wo geht man hin? In den Nachtclub. Und der kannte mich von früher noch und denkt, vielleicht macht es der Sepp. Mhm. Ja. Da war es genau am Verkehrten. Und dann habe ich ihm die Grippe Lübeck das Information gegeben und dann sind wir nach Aachen gefahren. Und von Aachen, die wussten über den Fall schon alles Bescheid. Die haben den schon alle im Schirm gehabt. Das ist nichts, dass das neu
die
war.
Die wussten, da ist eine größere Bande, so nenne ich es jetzt mal, die da versucht, einen Fuß auf den Boden zu kriegen beim Kokainhandel in Deutschland.
Richtig, mhm. So war das. Und dann bin ich über die Grenze gefahren, weil da hat die deutsche Polizei keinen Zugriff. Und habe ich dann so ein altes Haus und da war dann eine sehr alte Frau, damals schon 70. Und die hat dann mit mir verhandelt.
Woher wussten Sie, dass Sie zu dieser Frau fahren müssen? Woher hatten Sie die Adresse und den Kontakt? Von der Polizei?
Nein, die Frage ist berechtigt. Ich hatte die Telefonnummer dann von dem Holländer.
Ah. Mhm.
Dass der Herr R, also dass der das Kokain, also den muss ich anrufen und der macht mit mir das Geschäft. Mhm. Der hat es aber in Belgien.
Ja.
Und der wohnt bei seiner Oma.
Ja.
Das ist die alte Frau.
Ja, ja.
Und dann bin ich darüber gefahren zu dieser alten Frau, weil ich habe angerufen zuvor. Und da sagt sie, ja, der ist nicht da, aber Sie können auch mit mir drüber sprechen.
Also die Oma war auch involviert in das Business.
Voll. Was aber keiner wusste. Mhm. Und dann habe ich mit ihr gesprochen und da ging es dann auch um so einen Walnussschnaps, werde mein Leben nie vergessen, wo sie mir eingeschenkt hat. Das war so ein ganz altes Haus mit Plumpsklonloch, das kann man sich gar nicht vorstellen lernen. Und also ich hatte kein gutes Gefühl, das ist jetzt mal Angst, aber ich war einfach nicht gut. Und da gibt es immer den Schnaps und der ist gut, denke ich mir, was willst du mir jetzt vergiften oder nicht? Ich habe dann den probiert, denke nie mehr wieder, trinkst sowas, dann wollte ich mir zum Essen einladen, habe ich auch gesagt, nein, nein. Ja, und dann ging es los, sagt sie, der ist nicht da, mhm. Der Peter, der kommt erst morgen und da kommt der Richard. Und dann fällt der andere nochmal da vorne mal vom Drach, Thomas. Mhm. Und da wusste ich sofort, Moment einmal, dass die sind mit ihm diesem Boot.
Ja, also sie hat im Grunde schon drei Namen dann genannt, die mit dieser Koksbande zu tun hatten. Drei Leute.
Ja, genau. Mhm. Und die waren ja im Gefängnis gesessen, sind aber wieder raus. Die haben da eine Sparkasse überfallen. Da sind sie mit dem Jeep reingefahren, mit Schrotflinte und so weiter. Da 6-7 Jahre gekriegt.
Und hat die Polizei damals schon vermutet, dass das die Leute sein könnten, die jetzt versuchen, Kokainhandel auf die Beine zu stellen?
Die Belgier haben sehr lange ermittelt, sind aber nie richtig dahinter gekommen. Warum? Weil die Pointe kommt ja auch am Schluss.
Ja. Aber Sie saßen jetzt erstmal bei der Oma, haben den Nussschnaps, Walnussschnaps getrunken und die Dame hat also schon ein paar Namen fallen lassen, die Sie sich dann einfach abspeichern, weil aufschreiben können Sie die ja nicht in dem Moment.
Nein.
Eben. Das heißt, das mussten Sie sich schon mal merken. Und dann, was haben Sie konkret mit dieser älteren Dame dann besprochen?
Und dann sage ich, ja, jetzt wollen wir zum Geschäft kommen. Dann sagt sie, ja, also zuerst 200 Gramm. Dann sage ich, sie, ich fahre nicht so weit weg, so ein Peanuts. Sage ich mir den jetzt
mal. Wie viel waren 200 Gramm Koks wert zu der Zeit ungefähr?
Was hat damals Kilo Koks kostet? 30.000. Das Kilo, 36. Da ist Höhe noch gehandelt, ich glaube 50.000 war damals. Wir haben noch von D-Mark, wir reden ja von D-Mark.
D-Mark, ja, Anfang der 90er.
Und, oder 80.000. Ich weiß nicht, mit 20.000 oder 25.000 haben wir gekauft und da ist er hochgeflogen mit dem Geld. Das hat er dabei gehabt, das ist für den ersten Ankauf. Ja, und dann sagt sie, ja 10 Kilo, sag ich, fahren wir doch mit 10 Kilo an. Nein, das ist bei gar nicht, das muss eine Probe sein, das ist aber nicht 200 Gramm, also dann waren es halt 500 Gramm.
Aber hat denn die ältere Dame, oder ich nenne sie jetzt einfach mal die Oma, gesagt, wie sie an so viel Kokain kommt?
Ja, die hat gesprochen im Namen ihres Neffen und den habe ich gewusst, dass sie über alles Bescheid weiß. Ne? Mhm. Ja, und dann sagt sie, wird den ausrichten und sage, gut, dann machen wir 500 Gramm, aber wir machen das in Lübeck. Wir machen das nicht hier in Lübeck, weil in Lübeck weiß ich, wo ich stehen muss. Ich weiß, was für die Polizisten sind. Da habe ich Heimrecht. Ja?
Und wieso hat sie nicht einfach gesagt, okay, hier sind, wir machen das jetzt hier sofort?
Zu raffiniert war sie schon. Erstens weiß ich nicht, ob sie es wirklich vor Ort hatte.
Ja.
Dass sie selbst irgendwo hinfahrt, das glaube ich nicht. Ich denke auch, dass sie allein war. Vielleicht war irgendwo in einem anderen Zimmer noch wer versteckt, ich weiß es nicht. Aber sie hat alleine verhandelt mit mir. Und das macht man auch nicht, sondern da lässt man sich schon einmal Zeit. Man gibt nichts über sofort ein Drogen über. Also das ist nicht dabei. Und es wäre nicht gegangen, ich hätte das Geld auch gar nicht gehabt. Hm. Es geht nur Geld gegen Ware. Mhm.
Das heißt, man macht es immer so, dass man erstmal ein Vortreffen macht, man sieht sich mal.
Ja.
Und nimmt so ein Gespür auf, oder wozu dienen dann diese
Doch,
Treffen?
Doch, das ist dann schon ein Gespür. Sagen wir, du siehst dann schon, wie soll ich das erklären? Es gibt Sachen, die kann man nicht erklären. Darum schaue ich immer die Menschen in die Augen. Wie wird sein Verhalten? Wird er nervös? Wird er nicht nervös? Darum habe ich mich immer zuvor erkundigt, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, wie tickt er? Das war jetzt hier nicht der Fall mit der Oma, weil das war jetzt außen, aber sonst immer zuvor, was hat er für eine Hobbys? Was isst er gern? Was trinkt er gern? Wo geht er gern hin? Was hat er für eine Klamotten gern an? Damit man einen Einstieg hat. Hm. Was macht er für einen Sport? Man muss einen Menschen irgendwo kennenlernen. Und wie verhält er sich? Und wenn man dann sich mit ihm unterhält, mit Mann oder mit Frau oder innen, mit Sternchen, dann weiß man ungefähr, wie die Person tickt, ob sie jetzt lügt oder nicht lügt oder ob sie sich räuselt oder das kriegt man dann bei Bargesprächen mit, wo der Hammer hängt.
Jetzt müssen wir erst noch mal gucken, wie es zu dem Deal in Lübeck dann kam. Weil die Absprache war ja mit der Großmutter, dass sie also eine Person, nämlich diesen Richard, ne, einen aus ihrer Clique, sage ich mal.
Nicht aus meiner.
Nein, aus der Clique der älteren Dame, aus ihrer Clique, dann nach Lübeck schickt, um diese Übergabe und den Verkauf zu gestalten. Richtig?
Ja, aber das hat nicht die Oma mehr geschickt, sondern das hat schon dann der Herr R. oder wer auch immer von denen, haben das dann eingeleitet.
Ja.
Und dann ist aber er gekommen und noch einer. Sind sie mit Mini Cooper gekommen. Mhm. Dann war das Treffen in Travemünde, der Vordreher in einer Eisdiele. Ja, da haben wir es dann getroffen. Dann kam er rein, da war auch ein Grippermann versteckt, der Zeitung gelesen. Und dann hat er mir gesagt, ja, er war nervös. Und dann habe ich gesagt, wenn du nervös bist, dann musst du Bananen verkaufen. Da darfst du keine Drogen verkaufen. Ja. Nein, es ist alles gut. Ja. Dann sage ich, ja, hast du es dabei? Ja, aber jetzt nicht hier. Ist auch normal. Das hat sie nicht in der Tasche gehabt. Und dann sagt er, ja, ihr müsstet es dann holen. Dann sage ich, hast du wenigstens eine Probe oder was dabei? Ja, das hatte er. Dann sage ich, gut, gib mir das mal. Ich teste das mal, bevor wir überhaupt was machen. Da hat er mir das gegeben, und dann bin ich aus der Eisdiele, da bin ich auf der Vorderei so ungefähr 300 Meter gegangen, da war ein Parkplatz, da war der zweite Grippenbeamte. Und die hat natürlich einen Test dabei, wo man das testen kann, ob das gut ist oder ob es schlecht ist. Das war natürlich ein gutes. Da gehe ich wieder zurück und dann sehe ich einen Mini Cooper mit 8er Nummer als C. Mhm. Da denke ich mir, wie kann man denn so blöd sein? Und hat die 8er Nummer hier. Hm. Weil wenn die Hotest durchgeht, dann habe ich kurz damit umgedreht und bin jetzt immer so geschreibt, da mal die Autonummer auf, die könnte für die Gerichtsverhandlung mal sehr wichtig werden. Was auch war, bloß haben sie das nicht genommen. Ja, dann bin ich zurück, da sage ich, du, ist das alles in Ordnung? Gute Ware, gut, da muss man auch aufpassen. Also, das heißt, man muss überhaupt nicht aufpassen, weil Drogen ist in meinen Augen Müll, ja. Aber wenn einer sowas kauft, da ist die Probe gut und das andere ist dann gestreckt. Weil man kauft ja immer erst das Beste.
Ne? Also man kauft das Reine, um es dann selber gestreckt weiter zu verkaufen.
Ja, genau. Also so 85% ist dann schon sehr, sehr gut.
Ne? Das heißt, wenn der Ausgangsstoff eine hohe Qualität hat, heißt das, die haben das auch relativ direkt von der Quelle, wahrscheinlich aus Südamerika oder so, direkt bekommen.
Das haben sie dann, also ja, direkt bekommen. Mhm. Das heißt dann, dass es ja durch den Einfuhr direkt in die Hände von ihnen kommt. Also von Südamerika. Ja, und dann habe ich zu ihm gesagt, so, jetzt müssen wir uns dann wo treffen. Wir treffen uns in Lübeck im Scandigraun Hotel. Ja, wo ist das? Da gab es ja noch kein Navi. Da sage ich, ja du, ganz einfach, da nimmst dein Auto oder was du immer da bist. Er hat gesagt, der ist mit dem Zug da. Und dann nimmst du ein Taxi und lass dich da hinfahren. Zahlst du ungefähr 20 D-Mark und dann lass dich da hinfahren. Mhm. Und wann? Sag ich, ja, du, lass mir ein bisschen Zeit in Ruhe, 2 Stunden. weil es musste ja dann vorbereitet werden, das SEK, Sondereinsatzkommando, die war ja schon informiert, weil er weiß ja nicht, hat er ein Eisen in der Tasche, Eisen heißt eine Waffe, oder was auch immer, oder ist er alleine, oder will er mich abziehen mit dem Geld, also es muss man mit dem ja alles rechnen. Ja, wir sind dann ins Kanti Grauen Hotel, da war dann schon vorbereitet, die Bar war besetzt mit so einem Kripo-Beamten, ein Liebespärchen war drin, das war auch die Kripo.
Also alle verdeckt auch an der Bar.
Alles verdeckt, im ersten Stock war dann das SEK. Aber vereinbart war eigentlich mit dem Herr R., dass wir den ersten Kauf durchgehen lassen. Also wir kaufen das und er fährt nach Hause. Und dann sind sie zum Skandi Grauen Hotel gekommen. Ich war im Foyer gesessen, da kam er rein. Da sage ich, hast du das jetzt dabei? Ja, ist gut. Da sage ich, du, jetzt kommt mein Mann mit Geld, weil du wirst verstehen, ich habe das auch nicht bei mir. Ja, ja, das ist gut. Da kam Uwe, der von der Kripo, der war früher beim SEK und dann kam er zur Kripo. Und der ist dann hingesessen und hat seine Lederjacke gehabt, in der Hand, mir nie vergessen. Und dann tut er unterm Hemd das 500 Gramm raus, gibt es einen. Uwe mit dem Finger, schneidet so leicht auf, im Finger, probiert. Also es ist Kokain, nicht das reines Mehl ist. Ja gut, dann hat er die Rolle raus, das was mich gestört hat, weil die Rolle ist so Zuhälterart.
Was ist Rolle?
Geldrolle. Eine Geldrolle, so Zuhälterart.
Wie viel waren das dann ungefähr?
25.000.
Okay. Und das ist Zuhälterart, weil das so protzig ist, dass so...
Ja, mit Gummi. Sondern das sind dann Kuvert, flach.
Also so ein bisschen wie aus dem Film.
Aber zählen kann man es besser mit der Rolle, das ist richtig. Und dann nimmt er die Rolle da und das Geld und zählt, dann war er momentan schon auf einem anderen Planeten und ich schaue ihm zu und der Uwe geht raus und geht am Pfefferbrenn. Ich sehe, wie er die Jacke sich über die Schulter schmeißt. Und das wusste ich von vielen anderen Fällen, von einigen anderen Fällen, das heißt Zugriff. Und in dem Augenblick wusste ich, dass das vorbei ist, dass es keinen zweiten Kauf mehr gibt.
Was ist dann passiert?
Dann ist die Tür aufgeflogen, da ist das SEK rein. Und da war er mal gleich quer in der Luft gelegen und das Geld durch die Gegend geflogen und dann Sack drüber und ich habe dann das so gemacht, weil jetzt ich auch noch am Boden liege. Ja. Ja, und dann haben sie ihn abtransportiert und da war ich selbst geschockt, weil ich mir gedacht habe, was soll der Mist jetzt hier? Das ist ja, es ist Peanuts, tut mir leid, das war Peanuts.
Ihnen ging es um die Hintermänner natürlich.
Ja, um die Hintermänner. Sag ich, ist das jetzt alles vorbei? Und dann kam Uwe wieder rein und sagte, du Sepp, es ging nicht anders. Wir haben vom Staatsanwaltschaft den Order gekriegt, wir müssen zugreifen. Weil wenn wir nicht zugreifen, dann können uns die Anwälte vorschmeißen, ihr habt es weiter gefördert. Ihr habt die weiter in die Drogenszene motiviert, dass man jetzt noch mit 10 Kilo braucht und 15 Kilo braucht. Er motiviert die zu einer Straftat. Und das ist natürlich vor Gericht, sehen sie dann schlecht aus.
Ja.
Ja, und das war natürlich das, wenn das durchgegangen wäre, dann ist es so sicher, wie ich jetzt bei Ihnen beim Interview sitze, dass der Remsmann nie entführt worden werde.
Tja, das müssen Sie jetzt nochmal erklären. Wer sind genau diese ominösen Hintermänner in dem Fall gewesen?
Das waren genau die Leute, die was das Geld...
Oder zumindest der eine, dessen Namen man nennen darf, weil er verurteilt ist.
Der ist verurteilt, den darf man nehmen, das ist der Drache. Der wäre nämlich dann, das war ja mit der Rädelsführer, das war der andere mit dem Mini Cooper, weiß jetzt nicht den Namen, weil ich habe nie Großnamen gemerkt, weil ich selbst mehr Namen habe wie der Faschingszug mit dem Karneval in Köln. Weil ich habe auch immer falsche Namen getragen. Drum ist Name für mich Schall und Rauch.
Der Thomas Drach heißt der Thomas auch, ohne Drach, das E. Ja.
Thomas Drach. Und wenn wir mit ihm weitergemacht hätten, dann hätten wir mehr Kokain kaufen können und gleichzeitig wären wir in Bulgarien mit eingestiegen, wo in Bulgarien, wo sie was mit Falschgeld zu tun hatten. Und dann wären die nie mit dem Remzmer in Verbindung gekommen. Erstens davor wären sie eingesperrt, zweitens hätten sie ja dann diese Perspektive gehabt, wir sind jetzt groß im Drogengeschäft.
Und hätten sich nicht auf Entführungen.
Hundertprozentig Remzwar wäre nicht entführt worden. Das würde ich unterschreiben.
Ja.
Aber da kommen jetzt auch, das ist kein Vorwurf jetzt an einem Staat, sondern der ist ja auch seine durch die Gesetze die Hände gebunden, dass er sagt, nee, also, weil die wussten nicht, dass der Remzwar entführt wird für ihn. Also, das ist ein Blödsinn. Aber wenn das durchgelaufen wäre, dann wäre er nicht entführt worden.
Hm.
Hätte sie viel Ärger gespart.
Aber Sie haben auch keinen Folgeauftrag bekommen in die Richtung, okay, ach nein, Sie waren ja auch nicht mehr, Sie hatten Ihre Tarnung dann ja verloren, Sie waren aufgeflogen. Es konnte keinen Folgeauftrag für Sie geben in der Sache.
Nee, da gab es natürlich keinen mehr. Weil ich habe vor Gericht in Lübeck ausgesagt, wo ich auch gestaunt habe, dass dieser R 5 Jahre bekommen hat. Das war hoch, in meinen Augen.
Ja.
Aber man wusste ja nicht, was der zuvor schon Straftat im Gefängnis war. Der war schon öfters im Gefängnis. Also es war ja kein unbeschriebenes Blatt, dieser R. Und daraufhin, wo der R festgenommen wurde, hat mich dann nächsten Tag die Oma angerufen, was los ist bei uns hier. Da sage ich, warum, was soll los sein? Ja, weil der R ist, der ist nicht da. Da sage ich, weiß ich nicht. Dann hat sie wieder angerufen, da sage ich, weiß es nicht. Und dann hat sie angerufen, ja, du Schwein, wir werden dich kriegen. Und so, da kann es nicht aufkommen, dass er ins Gefängnis gekommen ist. Bei der Oma. Weil dieser Mann, der was mit Mini Cooper da war, der hat ja im Auto gewartet. Und auch im Scandic Ground Hotel im Auto gewartet. Da sind wir vorbeigefahren, der hat noch 2-3 Stunden gewartet. Der wusste nicht, was passiert. Der hat eigentlich mitgekriegt, dass sein Spezi festgenommen haben. Jetzt hat der ewig gewartet, wo ist der? Dabei war der schon in Untersuchungshaft. Und der ist dann irgendwann nach Hause gefahren und sagt, er weiß nicht, was los ist. Aber den konnte man nicht festnehmen, weil man konnte mir nichts beweisen. Er konnte nur sagen, ich bin den gefahren, der hat mich gebeten und ich fahre wieder zurück. Und der R hat ja heute behauptet, er noch der R, dass er mit dem Zug gefahren ist und nicht mit dem Auto. Obwohl sie ihn ja observiert haben von Aachen mit dem Auto bis hierher. Also das ist auch Blödsinn. Ja, und dann war kurze Zeit später oder ein Jahr die Verhandlung in Aachen. Und da haben sie die Oma eingesperrt und der, was mit Mini Cooper, der, was dabei war in Travemünde und noch 2, was ich nicht kannte. Und dann bin ich als Zeuge gerufen worden nach Aachen. Und in der Zwischenzeit hat aber die Oma auf meinen Kopf ein Kopfgeld ausgesetzt.
Ich wollte gerade sagen, die wusste ja nun, dass sie mit einem Polizeispitzel im Grunde
50.000 D-Mark auf meinen Kopf hat sie damals ausgesetzt. Und ja gut, man nimmt es schon, man fasst es auf, aber man geht damit schon, man geht damit einfach um.
Was verdienen Sie bei so einem Einsatz, wenn Sie für die Polizei so einen Koksdealer überführen oder zumindest ihn dazu bringen, ein Geschäft abzuwickeln?
Also über 2 Dinge rennt die prinzipiell nicht. Über mein Intimleben und übers Geld.
Schade. Also zumindest das Zweitere. Aber es lohnt sich. Also Sie müssen ja, sonst haben Sie ja nichts davon, der Polizei zu helfen.
Es lohnt sich schon, aber sagen wir rein der Kokain aufkaufen so, das ist nicht der Hit. Also das ist nicht, dass man sagt, hier wird man reich. Da gibt es mal 15, 15, 20.000. Oder natürlich, wenn es 2 Tonnen hast, da gibt es eigentlich mehr. Aber zu damaliger Zeit war das noch nicht so. Jetzt ist eine Tonne normal, also 1.000 Kilo. Das meiste wollen wir über 200 Kilo. Aber das bringt mir das Ermitteln für Leute, was betrogen wurde oder Industrie oder Unternehmen, die was Probleme haben, gerade was was Spionage betrifft. Spionage heißt, in Firmen ausspioniert werden oder wo Mitarbeiter preisgeben, was sie nicht dürften, Betriebsgeheimnisse, Entwicklungsphasen. Das ist etwas, was lukrativer ist.
Ja. Ein Fall, mit dem Sie, ich glaube, so ab 2012 oder schon ein bisschen vorher zu tun hatten, war spektakulär, zumindest ging es um spektakulär viel Geld. Ich spreche von dem Fall Florian Homm.
Ja, genau.
Und da hatten Sie ja einen privaten Auftraggeber, der über Mittelsmänner über, auf Sie zugekommen ist? Oder wie, wie läuft das? Sagen Sie doch mal, wer ist Florian Homm und wie bekamen Sie mit der Sache zu tun?
Der Florian Homm ist ein Hedgefonds-Manager.
Hedgefonds-Manager, der.
Ja. Und der war sehr erfolgreich. Und hat dann aber, sagen wir so, über Schwierigkeiten bekommen und hat gemeint, über Nacht Nebel, er verbessert sich jetzt oder er macht jetzt nichts mehr, war nicht mehr auffindbar. Und dadurch sind die Aktien in den Keller gegangen und Leute haben dann Schaden gehabt. Das ist der Mann, Florian Homm, der was damals Borussia Dortmund gerettet hat. Was auch stimmt, das hat er getan, den Fußballclub Borussia Dortmund. Hat aber die Werft, was in Bremen war, die hat natürlich größere Schwierigkeiten damit bekommen. Gut, das war mir aber.
Also weil ein Hedgefondsmanager wettet im Grunde auf den Untergang eines Betriebs.
Wie auch immer.
Und unter Umständen wirkt er auch darauf hin, so kann man es vielleicht
aber
zusammenfassen.
Aber das war nicht, ist ja nicht mein Problem, was der macht.
Das
sondern
ist völlig klar.
Auf mich sind dann Anwalt auf mich zugetreten und hat Anwaltskanzlei das schlau gemacht, weil ein Anwalt hat ja Schweigepflicht. Und der ist an mich herangetreten und hat gesagt, pass auf, hast du Interesse dran? Da hat dessen das gemeldet. Der Florian Homm wird gesucht von Privatleuten, also nicht jetzt von der Behörde, von Privatleuten. Und wenn du den findest, es wird zuerst sind 650.000 ausgelobt worden, dann glaube ich 1,2 Millionen und dann Schluss waren es 1,5 Millionen. Also wir haben das zweimal erhöht.
Okay, das heißt, diese Privatleute waren einigermaßen sauer, weil sie nämlich Geld verloren hatten durch Herrn Homms.
Die wollten knapp 30 Millionen zurückhaben.
30 Millionen?
Oder, weiß ich nicht mehr, 32 oder 31, die, um die 30
die
Millionen.
Die sie ihm geliehen hatten in Form von Aktien, damit er seine Geschäfte machen kann.
Oder einbezahlt haben, was auch immer. Gut, und dann?
Das heißt, Ihr Auftrag war, finden Sie diesen Mann und bringen Sie uns die 30 Millionen zurück?
Ja. Bringen Sie den Mann oder schauen Sie, wo Sie ihn irgendwo festmachen können, um dass wir mit ihm verhandeln können, wie er sich vorstellt, uns das Geld zu geben. Weil er muss Geld haben und ja gut, das sagt immer jeder, wenn er betrogen wird, dass der andere das Geld hat. Deswegen muss er es gar nicht mehr haben. Aber wenn er so viele Summen über den Tisch gehen, da sind schon 30 Millionen noch vorhanden.
Wenn Sie sagen, Sie reden nicht über Geld, aber dieser Auftrag war für Sie deutlich lukrativer, das kann man sagen, als...
Könnte man dann stehen lassen. Eine sagen bei Erfolg und die anderen sagen bei Nicht-Erfolg. Ja, weil du mir da mit Erfolgsbasis gehandelt.
Okay.
Und das ist auch entscheidend. Auf alle Fälle haben wir dann das ausgeschrieben, hat sich lange nichts gerührt.
Also ausgeschrieben heißt,
bei mir auf der Homepage.
Ja.
Und richtig in Fahrt ist es dann gekommen, wo Kollege Brambusch.
Ein Journalist?
Journalist von...
Von der Financial Times, glaube ich, ne? Ein Wirtschaftsjournalist.
Ja, und dann ist er bei Grün und Jahr, ist am Schluss gewesen.
Also ein Wirtschaftsjournalist fand das natürlich interessant, weil es um einen Hedgefondsmanager ging, ja, der überall auf der Welt verschwunden war. Und genau, der hat sich nun interessiert, dass auf den gewissermaßen, jetzt nicht Kopfgeld, aber zumindest Finderlohn, kann man sagen,
ja, jetzt
ausgesetzt
haben wir
schon
ist. Kopfgeld hat es damals gewesen, ja.
Kopfgeld sagt man. Aber es, ja, ging ja, es ging ja darum, erstmal nur um einen Hinweis auch auf ihn, oder?
Ja, aber es geht ja... Ja, für mich war es Hinweis, was die Presse draus macht. Ich kann nicht schreiben, was die Presse hat, Kopfgeld geschrieben.
Okay.
Auf diesen Kopf sind 1,5 Millionen ausgesetzt. Wo ist er? Nicht lebendig und so, sondern wo, einfach wo ist er? Hält er sich auf? Ja, und das ist dann, haben wir ein Video gemacht. Das Video ist ja heute auf meiner Homepage. In drei Sprachen. In Spanisch, in Englisch, Französisch, Deutsch, glaube ich, vier sogar. Und das kam dann in die Medien und es hat dann einen unglaublichen Schub gegeben.
Ich ja, dann mal auf also Sie haben es übers Internet, konnten Sie dann es ja auch publizieren in die Welt und dann ist es im letzten Winkel gewesen.
Genau. Und daraufhin, ich weiß nicht, wie lange das dauert, kamen die ersten Hinweise. Also ist in Südamerika, in Chile, ist in wir waren auch in Chile, wir waren auch im La auf dem Fersen, das hat er auch selber hernach bestätigt, dass wir ganz nah bei ihm auf dem Fersen waren. Aber ich habe einen Mittelsmann in Paraguay und der kennt sich in Südamerika sehr gut aus und mit ihm habe ich Kontakt gehabt und hat natürlich, es sind Vorteile. Ja, Beziehungen schaden nur den, der sie nicht hat. Und in in Johannesburg, also in Südafrika. Dann hat es geheißen, in Griechenland.
Das sind alles Leute, die Sie im Laufe Ihres Berufslebens, haben Sie sich dieses Netzwerk aufgebaut oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, aber die, was sich da gemeldet haben, das waren jetzt keine.
Ah, okay, das waren.
Das waren, was einfach ihnen geglaubt haben zu sehen. Oder in Venezuela, Kolumbien.
Aber Venezuela ist ja zum Beispiel so ein Land, da kann man mit ziemlicher Sicherheit immer jemanden vermuten, ne, der untertauchen will.
Ja, ja, gut, aber darf nicht vergessen, da haben sie ihn ja auch angeschossen in Venezuela, ne?
Ah.
Da ist wieder beinahe gestorben. Also das ist Tatsache. Ne? Also ich bin jetzt ein Homme. Ne?
Ja, also er war auch in vielen verschiedenen Ländern.
Ja, war er auch. Ja, die haben sich gemeldet. Jetzt muss man das ja auswerten. Oder viel war in Dubai zum Beispiel, dass er da in Arabien, Dubai ist. So als wenn du wie jeden dahin fliegst und nachschaust, da bist du nur unterwegs, kostet Geld und bringt dich ja nicht weiter. Sondern du musst dann schon Ansatzpunkte haben, wie, was, warum schicken sie mir ein Foto und so weiter. Ja, Foto geht nicht und so, da weiß ich das schon. Und wie viel kriege ich, wenn ich das sage? Das sind dann die Leute, die was dann auf die Nerven gehen. Ja, die was sie einfach wichtig machen oder glauben, man ist nicht nur blöder, wie sie selbst sind. Dass man einfach sagt, ja gut, du hast eine Information, wie viel brauchst du? 10.000, 20.000 und gib dir nur vor und wecken Geld. Das gibt's natürlich nicht. Man muss schon stichhaltige Beweise haben und die müssen wir kurz überprüfen, das sagt man. Und dann gehe ich zum Auftraggeber und sage dann, ist es für Sie okay, machen wir das oder machen wir das nicht? Ja, weil er bezahlt ja nicht, ich. Und durch diesen Aufruf und durch diesen Druck ist der Homme dann so in Schwierigkeiten geraten.
Aber hatten Sie irgendeinen substanziellen Hinweis, den Sie gut fanden?
Ja, in Chile. Wir waren ja in Chile.
Ja.
Aber da ist uns halt sozusagen ausgekommen.
Okay.
Das hat er gesagt, ich weiß, ihr wart in Chile, war ganz nah an mich dran, hat er selber in seinem Buch sogar geschrieben. Ja. Und, aber da waren wir halt, es hat nicht geklappt, aber auch wenn wir in Chile hätten, dann muss er erst einmal her. Ja, ist auch nicht so einfach, man muss dann Yacht mieten, auf das Schiff. Dann
es gab ja auch gar keinen Haftbefehl gegen ihn. Ne? Es war ja der reine private Suchauftrag und von behördlicher Seite.
Den gab es dann schon, aber nicht von ihr. Den gab es dann später in den USA.
Genau, aber es
da gab es den dann. Aber von hier gab es keinen. Naja, Schweiz war angedacht, aber nicht hier.
Aber dann kam es ja zu einer überraschenden Wende, ne? Weil plötzlich ihr Auftraggeber sich zurückgezogen hat.
Ja, genau. Die hat sich zurückgezogen, weil der Homme angeblich weiß, wer es war. Und dann sage ich nach wie vor, das wusste er nicht.
Ah ja, okay.
Sondern er hat einen Weitwurf. So, man schmeißt einen Busch, einen Stein rein, kommt eine Miezekatze oder kommt ein Löwe raus. Ja?
Also dieser Homme, der ein untergetauchter Millionär, so muss man es ja sagen, war, hat also versucht, dass er dieses Kopfgeld, dass er da rauskommt. Dass das
genau,
weg
wer
ist.
Das ist. Und da hat er einen Verdacht gehabt und die muss er angeschrieben haben. Und dann kam zurück, also dass er sich rächen würde oder was auch immer mit ihm gesprochen hat, da war ich nicht dabei. Dann hat mein Name gesagt, du, wir müssen stoppen, das ist vorbei. Also aus Ende, na ist gut. Und was aber der Widerspruch war, weil wir haben das bewusst auf der Seite gelassen, ganz bewusst. Und der Widerspruch war, dass er dann sich so in die Enge getrieben hat, dass er niemand mehr getraut hat. Du kriegst dann die Paranoia, dass du nicht mehr weißt, wem kannst du jetzt trauen.
Das heißt, sie wollten ihn eigentlich psychisch einschüchtern, indem sie nach außen so tun, als hätten sie, als würde der Auftrag noch bestehen.
Ja. Also wir haben nichts daran geändert. Ich glaube, wir haben zwar einen Bericht geschrieben in den Medien, dass der Auftrag erledigt ist. Das glaube ich haben wir, aber der ist nicht groß, glaube ich, rausgekommen. Das wollten wir auch nicht. Und er war nach wie vor nicht sicher. Oder sagen wir mal so, wenn einer auf das Geld scharf ist, der verkauft dann so oder so. Und das hat ihn so zermürbt, das hat er mir selber gesagt, dass er einfach nicht mehr, dann ist er in die Offensive gegangen. Und dann hat er über einen Freund von ihm, der was bei mir also keinen großen Stellenwert hat, nach wie vor nicht, mit mir Kontakt aufgenommen. Dann haben wir uns getroffen, und zwar in München beim Gosch, im Bahnhof. Und da kam er. Und ich auch. Da war mein Sohn sogar dabei.
Also das heißt, er hat sich relativ unbedarft bewegt, weil ja für ihn alles in Ordnung war in Deutschland.
Ordnung. Ich habe gesagt, da passiert auch nichts. Und dann haben wir uns getroffen. Mein Sohn hat sogar noch ein Foto gemacht. Und dann sagt er, du, wenn ich zurückkomme, wäre schön, wenn wir uns treffen, weil ich hätte nämlich für dich auch etwas, was mich interessieren würde, die was nämlich die Oberen, die was nämlich da mit Dreck am Stecken haben, dass man da mal schaut, bei denen geht es alle blenden gut und tun so, als wie gar nichts wäre. Dann sage ich, ja, wenn wir Stich halt geweiht haben, dann können wir es ja machen, das ist ja gar kein Thema. Dann sagt er, jetzt fahren wir aber zuerst in Urlaub. Dann sage ich, ja, ist gut. Wenn mir der gesagt hätte, dass er nach Italien fährt, hätte ich gesagt, lass das mal bleiben. Dann fährt er nach Italien und zwei Tage später haben sie ihn festgenommen. Jetzt haben die alle Leute wieder gemeint, ich hätte es eingeleitet, dass er in Italien fährt und festgenommen wird. Nee, das war eben nicht der Fall, weil ich gar kein Interesse daran habe.
Warum konnten die ihn in Italien festnehmen?
Weil er von FBI.
Genau, also es gab einen Haftbefehl aus den USA und die wollten ihn ausgeliefert haben. Ne?
Vorher noch nicht.
Ja.
Von denen aber gab es ihn.
Wusste er das nicht so richtig?
Nein, okay. Wusste nicht.
Okay.
Sondern,
also ist er ein bisschen in die Falle gelaufen durch Zufall eigentlich?
Nein,
ne?
Kein Zufall.
Okay.
Das will er heute noch nicht sehen.
Ach
und
so.
Dazu stehe ich dazu, dass einfach so mal seine Frau, möchte ich jetzt mal sagen, ich glaube, nicht ganz sauber gespielt hat oder so ein Selbstschutz war. Seine Frau war in Amerika und seine Frau ist auch vermögend, das, was sie alles durch den Home erreicht hat, sein Geld, hat natürlich mit ihr zwei Kinder. Das wollen wir nicht vergessen. Und sie hat natürlich auch den Instinkt, ihre Kinder zu schützen, was für jede Mutter normal ist. Und die haben sie meiner Ansicht nach in Amerika so unter Druck gesetzt, der Home will unbedingt seine Frau sehen und ein Kind. Das ist normal. Da sagt er, gut, da treffen wir uns in Italien, in Florenz, da schauen wir die Museen an und so weiter. Und dann heißt die Mutter natürlich nach Italien geflogen und getroffen. Und den Augenblick sagt sie, weil wenn sie das nicht mitspielt da drüben, dann werden wir auch alle Konten für ihn nämlich sperren. Weil dann stehen sie unter einer Decke, dann werden wir das sperren und dann sehen sie, was los ist. Und dann kam natürlich der Instinkt durch und sagt, ja gut, da fliege ich heute nach Rom. Und von Rom nach Florenz. Und da waren sie in Florenz und dann ist er von seiner Frau und vom Kind hat er festgenommen worden. Und das war's dann. Und dann war er halt im Knast in Florenz und dann kam er nach Pisa. Mhm. Aber mit ihm hat niemand gerechnet. Und dann ruft mich auf einmal die Mutter an von Rom. 1,58 Meter groß, der Sohn ist 2,2. Eine unscheinbare Frau, ein Respektperson für mich auch drei, eine Löwin als Kämpferin. Das siehst du, wie eine Mutter für ein Kind kämpfen kann. Wahnsinn. Und ob wir uns treffen können, die hat einen Lebensgefährten gehabt. Ja, können wir. Dann haben wir uns in Frankfurt am Hauptbahnhof getroffen. Da sagt sie, Resch, das ist meine letzte Hoffnung. Mein Sohn stirbt im Knast, wenn sie den nach den USA ausliefern, dann kriegt er 50 oder 100 Jahre. Das überlebt er nicht.
Was also eben, weil er eine chronische Krankheit hat, ja. Und sie einfach ihm das nicht genau. Zu, also sie meinte, er hält das nicht durch.
Das hält er nie durch und ja. Gut, sag ich mal, stellen Sie sich das vor. Ja, er muss aus dem Gefängnis raus. Dann sage ich, ja, ich bin ja kein Anwalt. Ja, sag ich, die Anwälte kümmern sich drum. Die kümmern sich mal ums Erste, dass sie das Geld kriegen. Ja, das ist auch normal. Und dann das Zweite, ob er auch rauskommt. Dann sage ich, ja, also Sie stellen sich vor, dass man ihn aus dem Gefängnis holt. Und dann sage ich, Sie, das sage ich jetzt schon, wenn das sowas wird, dann wird das also nicht billig. Und dann ist das mit Risiko verbunden, weil du hast den Augenblick, den Menschen zu tun, die du vertrauen musst. Und du brauchst auch natürlich das Netzwerk. Jetzt war ich aber 10 Jahre in Italien und habe natürlich da unten auch mein Netzwerk gehabt und auch über Ärzten und über Sport, die was für Verbindungen hatten. Ja, und dann sage ich, ich werde es einmal versuchen.
Das heißt ja auch, Sie wurden vom Jäger Florian Homs plötzlich zum Fluchthelfer für ihn, ne? Und arbeiteten plötzlich für seine Mutter. Ja. Also nur, um das nochmal klarzumachen, dass Sie wirklich sich nicht an einen Auftraggeber gebunden fühlen, sondern es geht ihm um die Sache.
Ja gut,
um die
das war ja damals auch vorbei. Das war mein Auftraggeber.
Ja klar, Becker. Der hatte zurückgezogen. Ja.
Dann habe ich abgewägt, wenn meine Leute, machen wir es oder machen wir es nicht. Was hat er denn verbrochen? Hat er Kinder entführt, hat er Kinder vergewaltigt, hat er jemand umgebracht. Also wie kannst du es moralisch vereinbaren, dass du das tust?
Das ist ja illegal, jemanden aus dem Knast befreien.
Nicht nur das, sondern kannst du das auch verantworten. Weil wir jetzt haben wir jetzt so keinen Kinderficker aus dem Knast holen. Ne? Das versteht sich von selber. Oder Frau umgebracht oder was jetzt auch immer, was Kapitalverbrechen ist. Aber was hat er denn gemacht? Er ist in ganz Europa wird er nicht gesucht. Er hat mit Aktien soll man Geld unterschlagen. Also das kommen jetzt Einstufen von 1 bis 10.
So, und jetzt müssen Sie erzählen, der Plan war ja offenbar, Herrn Florian Homm mit dem Leichenwagen aus dem Knast zu schmuggeln, richtig?
Ja, nicht aus dem Knast, sondern von da über die Grenze. Das war das Entscheidende. Also aus dem Knast rauszubringen war, das war ja alles auch fertig. Das ist alles fertig gewesen. Das heißt, das Geld wäre dann von mir und Leuten nach Italien gebracht worden. Das wären dann logischerweise Euros gewesen. Eine Million wiegt 2,3 Kilo. Da kommst du es ausrechnen bei 5 Millionen. Es ist verpackt, sind 500-Euro-Scheine.
Also das heißt, das Geld hatten Sie da liegen irgendwo?
Das ist, liegt dann da. Ja, los, geht nur mit Bargeld.
Ja.
Logisch,
ja, ja.
Sonst geht es ja nicht. Die hätten den rausgebracht. Er hat das Stichwort hat geheißen, das Codewort Flori, let's go.
Mhm.
Florian.
Und das Geld wäre gegangen an die Gefängnisbeamten?
Die, was gebracht hat, hätte das Geld gekriegt.
Ja.
Also die wären von Pisa, hätten sie ihn gefahren nach Florenz. Das ist eine schnelle Strecke. Also bevor die das gemerkt haben. Die müssen ja wissen, wann die nächste Zählung ist. Das müssen ja die wissen, nicht ich. Entweder sie bringen ihn, kriegst du, sie bringen ihn nicht. Dann gibt es das eben nicht. So, und die müssen sich nicht absprechen. Die werden dann mit einem Auto rausgefahren, am Kofferraum, was auch immer den rausfahren. Das interessiert mich nicht. Entweder kommt der oder kommt der nicht.
Also der Plan war, die Gefängnismitarbeiter im weitesten Sinne nehmen ihn auf, tun ihn in den Leichenwagen und fahren los.
In ein normales Auto.
Ah, erstmal in ein normales Auto.
Normales Auto. Mhm. Ob sie in einen Kofferraum tun, in einen Kombi oder was, weiß ich nicht.
Okay.
Das ist auch nicht mein Problem.
Also Hauptsache raus aus dem Knast.
Aus dem Knast. Mhm. Und von David war es dann mein Problem.
Ja.
Und wo er wenn er in Florenz angekommen wäre, wäre er sofort in ein Haus, wo so wie ein Apartment ist. Und da wäre er nicht aus dem Fenster schauen, da wäre er gewesen. Gut. So, und dann wäre aus meiner Gegend, aus Deutschland, im Süden, wäre ein Leichenwagen gekommen. Das Geld war auch klar, mit 150.000. Wäre er gekommen mit großem Sarg. Dem Sarg wären Löcher gebohrt gewesen, weil er braucht ja Luft. Ja, also wenn er in der Zwischenzeit hätte man wissen, das ist alles unwichtig, aber eben, man muss ja Luft zu verhaben. Und die Papiere, weil da muss er wieder drin liegen, oder sollte wieder drin liegen, und da brauchst du auch die Papiere. Und das hätte das Unternehmen gemacht. Hätten Papiere dabei gehabt, dann wären die gekommen. Dann wäre er in der Garage, wäre er dann in den Sarg gestiegen, zugemacht, rein und mit dem Auto wäre losgefahren worden.
Mhm.
Einfach über die Grenze, über den Brenner, und wenn er in Deutschland ist, dann ist gut. Und das ist der sicherste Weg, eben mit dem Leichenwagen. Sei es, dass Polizeisperre ist, es kann immer was passieren, wo dann Kontrollen ist, Autokontrollen, ja, was ist dann, es passiert. Aber den hätten sie nicht kontrolliert.
Leichenwagen wird nicht kontrolliert.
Nein, das ist aber nicht mehr. Ja. Also dann ist ja der Verdacht da, dann sagen sie rechts ran, aufsperren.
Ja.
Blödsinn.
Aber wir reden im Konjunktiv, hätte, wäre, könnte, so kam es nicht. Also es war zwar, Florian Homm war informiert, hör zu, es gibt hier vielleicht demnächst einen Italiener, der sagt zu dir, Flori, let's go, und dem
Florian,
folgst
let's
du.
Florian, let's go, da heißt mitgehen, dann, ohne was zu tun, einfach
genau.
Mitgehen.
Aber?
Dann kam überraschend, wo selbst keiner geklappt hat, alle haben nur geschaut, ist der Florian in Übernacht- und Nebelaktion auf freien Fuß gekommen. Der Grund liegt eigentlich daran, es sind ein paar Instanzen gelaufen. Wird er ausgeliefert? Nicht. Es war soweit, dass er ausgeliefert wird. Aber dann hat Italien gefordert, an USA, sie brauchen die, jetzt weiß ich den Namen nicht mehr.
Amanda Knox.
Ganz genau. Die wollen sie noch mehr haben. Die war schon auf freiem Fuß, weil italienische Gerichte
die,
sind.
Die war wiederum in Italien gesucht und die USA wollten sie nicht ausliefern. So, und die USA wollten gerne den Herrn Homm haben. Kann man das so sagen?
Genau so ist es. Mhm. Die ist als erstes für 23 Jahre verurteilt worden, angeblich wegen Mord mit ihrem Kumpel. Dann ist sie freigesprochen worden und dann haben sie wieder neu entdeckt. Da ist ihr Kumpel wieder eingesperrt worden und sie wollten sie wieder haben. Und die hat gesagt, genau.
Prominenter Fall. Ja.
Nie mehr.
Mhm.
Und hat USA gesagt, nein, wir liefern nicht aus. Und dann hat sie Italien vielleicht gesagt, gut, dann liefern wir auch nicht aus. Und die sagt, das war meiner Ansicht nach der Deal. Und dann haben sie dann Florian freigelassen. Und der ist mit Nacht und Nebel, ich weiß nicht, sein Anwalt oder irgendwer, hat ihn sofort über die Grenze gefahren. Und dann war er da. Keiner wusste das. Sein Freund hat gesagt, er meint, er sieht einen Geist, wo er da ist, aber er war frei. Hm. Ja gut, sei es ihm das gegönnt.
Also letztlich hatte er Glück wegen dieser internationalen Verwicklung oder ja, bilateralen.
Da muss er Glück haben, anders wäre es nicht gegangen. Hm. Ja. Hm. Und Fakt war, die Mutter, und die haben sie viel Geld gespart, Mutter hat noch gelebt, lebendig gelebt, weil die ist ja dann gestorben, die hat Krebs gehabt, die ist gestorben vor ein paar Jahren. Und das hat mir am meisten gefreut, aber die Frau war sensationell. Die hatte gesagt, in der Presse in Italien, wenn Sie meinen Sohn USA ausliefern, Gott wird Ihnen verzeihen, ich niemals. Das war in der Presse, ist es losgekommen.
Hm.
Ja, das fand ich gut.
Hatten Sie danach noch Kontakt zur Familie Homm?
Bis zu ihrem Tod.
Ah, zu
auch
der Mutter.
Mit ihm, auch mit ihm. Ja. Inzwischen, jetzt waren wir dann weniger, aber wir haben uns öfter getroffen. Es gibt auch zusammen ein Video.
Ja.
Das ist ja auch mein, dann 16 Minuten lang. Dann noch mein
das
Video.
Das heißt, er hat es Ihnen nie übel genommen, dass Sie ursprünglich das Kopfgeld auf ihn ausgesetzt hatten?
Es war dann, er wollte dann noch was ermitteln. Da sage ich, Florian, lass das. Es kommt nichts raus dabei. Es kommt nichts raus dabei. Also wer ihm jetzt auf die betrogen hat und schlecht gemacht, gerade in der Schweiz waren da viele Sachen, was nicht richtig ist. Ja, und dann habe ich gesagt, ob ich ihm helfen kann für einen Prozess in der Schweiz. Sag ich, ja, aber da werde ich mir nicht helfen können, weil da ist er verurteilt worden. In der Schweiz jetzt zu, glaube ich, 2 oder 3 Jahren sind sie in Revision gegangen. Die 30 oder 60 Millionen Euro oder Schweizer Franken, das Konto haben sie eingefroren von ihm in der Schweiz. Um das geht es ja. Das gehört dann, ist normal sein Geld. Ja? Aber die USA will das Geld nicht haben, von dir will ja gar keiner Geld von ihm. Auch in Deutschland keiner, will keiner Geld.
Mhm.
Weil sonst wird es ja ein Verfahren geben. Gibt es nicht.
Ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar, Sie müssen ja aufgrund Ihres Berufs sich auf sehr viele, nicht nur auf sehr viele verschiedene Menschen und Milieus einstellen, Sie müssen ja auch zum Teil richtig in diverse Rollen schlüpfen. Ne? Sie können, wenn Sie glaubhaft ein Koksankäufer sein wollen, müssen Sie sich anders verhalten, als wenn Sie in einem anderen Kontext auftreten, wo es um Wirtschaftsspionage oder was weiß ich geht. Wie machen Sie das?
Das ist eine sehr gute Frage, ja. Und die kann ich ja beantworten. Und es hat nichts mit Arroganz zu tun, sondern es hat was zu tun, entweder man hat es oder man hat es nicht. Ich glaube, das kann man nicht lernen. Ich erkläre es nochmal. Wenn ein Beckenbauer Fußball spielt und der dem auch, und jeder trainiert 10 Stunden, dann kann der trainieren, will, ich werde es nicht rein, weil der hat eine gewisse Begabung, Gottesbegabung. Und wenn du da das nicht hast, dann bist du nicht lange in dem Geschäft. Dann fliegst du raus. Und ich bin jetzt 43 Jahre dabei. Und den Augenblick, was ich dir gesagt habe, ich muss wissen, was hat der für Niveau. Und da hat, mein Vater hat immer gesagt zu mir, wir haben Gastronomie gehabt, da waren 4 Lokale drin. Also im Haus 4 Lokale. Ich sagte, da, Bub, da sitzen Bauarbeiter drin. Da sitzen Professoren drin, da sitzen Unternehmer drin und da sitzen Ärzte drin. Und in jeden Raum, wenn du reingehst, musst du den Augenblick wissen, wie du dich benimmst und wie du dich gibst. Wenn ich zu den Bauarbeitern reingehe und sage, leg die Hand auf die Schulter, na, hat's geschmeckt, in Ordnung, wollt ihr noch einen Schnaps, Spezi, ist gut. So kann ich aber nicht bei den Professoren sprechen. Und auch nie über etwas sprechen, was du nicht verstehst. Ich kann nicht mit dem Professor über seine Materie sprechen. Hast du keine Ahnung davon. Sprich etwas Oberflächliches und nicht zu lange, nerv die Leute nicht, sondern hör einfach zu. Und beim Zuhören spricht man oft am meisten. Du musst den anderen so weit bringen, dass er sich öffnet, dass er seinen Frust rausbringt. Dann gibt es ja auch, Entschuldigung, Sie wissen, ich mag Frauen gerne, darum sage ich, wenn du bei Frauen Erfolg haben musst, musst du nicht reden, du musst nur zuhören. Endlich kann ich mich mehr aussprechen. Und schon liegst du vorne. Der hört wenigstens einmal zu, was sie meistens nicht tun. Und so ist es auch in diesem Leben. Bei einem Drogendealer, bei einem Einbrecher oder dem, was jetzt gestohlene Autos, was auch immer. Es ist zwar alles nicht legal, aber jeder hat einen anderen Charakter. Auch jede einzelne Person hat einen anderen Charakter. Und das sofort festzustellen, wie finde ich mit ihm die Verbindung? Wie passt der Stecker in die Dose, damit es harmoniert? Es geht nicht immer, von 10-mal vielleicht klappt es 7-8-mal. Am Anfang sagst du, Mensch, ich habe mit denen keine Welle, es wird nichts. Egal, was wir machen. Es wird nicht. Dann musst du auch lassen. Dann muss man einfach Nein sagen. Aber wenn, dann ist es einfach, du musst das Vertrauen verkaufen. Und das musst du dann so lange haben, bis es vorbei ist. Weil machst du einen Fehler, wie öfters das dich triffst, du musst immer wissen, was du beim letzten Mal gesagt hast. Das ist entscheidend. Weil wenn du 4, 5 Mal triffst, dann kannst du nicht einmal sagen, das und davor das. Und wenn er nicht doof ist, merkt der Mensch, der weiß ja gar nicht, was er mir erzählt hat. Was hat der vor? Das ist genau zu merken, was habe ich mit dieser Person gesprochen.
Das heißt, Sie müssen in der Lage sein, Vertrauen aufzubauen. Ja, auch durchaus zu Leuten, die was Illegales zu verkaufen haben. Die müssen Ihnen ja glauben, dass sie das kaufen wollen. Sie müssen aber ja auch in der Lage sein, sich ein Netzwerk aufzubauen. Das heißt, und ich denke mal, das funktioniert auch nicht nur über Geld, sondern da braucht man ja auch ein gewisses Gespür.
Das ist auch eine langjährige Erfahrung. Ob jetzt in Österreich, Schweiz, mit denen wir was zu tun hatten oder die sind ja zugespielt worden und du siehst, dass man mit denen gut arbeiten kann. Ich sage immer, mit Frauen habe ich sehr gern gearbeitet, weil die erstens bissig sind, die beißen sich wo fest und sind auch sehr zuverlässig, definitiv. Und die wollen auch den Erfolg, die sind da nicht so oberflächlich wie manche, weil ich sage immer, wenn ich jemanden kennenlernen möchte und ich möchte wissen, wie er tickt, dann gehe ich mit ihm weg. Mhm. Und dann was essen und dann versuche ich viel zu trinken mit ihm. Mhm. Weil du lernst den Menschen kennen, nur wenn er besoffen ist. Dann definitiv, dann siehst du, was er für einen Charakter hat.
Und man selber darf natürlich nicht mittrinken, weil sonst wird es
schwierig.
Doch,
du musst halt immer wissen, wo du stehst. Also, aber du gehst ja mit dem Vorsatz ran, ich möchte wissen, wie der tickt, wenn er betrunken ist. Und das ist der wahre Charakter.
Vielen Dank, Herr Resch. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.